Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute kommt aus Markus Kapitel 3, die Verse 20 bis 35. Ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen. Und soweit es möglich ist, bitte ich die Gemeinde für das Lesen von Gottes Wort, sich zu erheben. Markus Kapitel 3, Abvers 20. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und sie kommen in ein Haus, und wieder kommt die Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie aus, um ihn zu greifen, denn sie sprachen, er ist außer sich. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Fürsten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und er rief sie herzu und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Und wie kann Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, so kann jenes Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, so wird jedes Haus nicht bestehen können. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufsteht und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern hat ein Ende. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet, und dann wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden, und die Lästerungen, mit denen irgend sie lästern mögen. Wer aber irgend gegen den Heiligen Geist lästert, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und draußen stehend sandten sie zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn herum. Sie sagten zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher und die im Kreis um ihn her sitzend und spricht, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer irgend den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das ist Gottes irrtumslose und unfehlbares Wort. Wer Ohren hat zu hören, der höre es. Ihr dürft euch setzen. Leo, 9 Jahre alt, kann richtig gut als Torwärter spielen. Aber er liebt es auch, Schokolade zu essen und ist daher ein bisschen fülliger als seine Klassenkameraden. In den Pausen will er gerne mit Fußball spielen, aber er wird immer wieder ausgelacht und gesagt, er kann nichts, weil er zu fett ist. Im Sportunterricht steht er wie allen seinen anderen Klassenkameraden in der Linie. Und es würden Mannschaften gewählt. Es überrascht keinen, letztlich auch Leo nicht, dass Name nach Name, der aufgerufen wird, seiner nicht dabei ist. Seine Freude, bald in einer Mannschaft mitzuspielen, verschwindet unter der Traurigkeit, letzte Wahl zu sein und auf der Bank als Auswechselspieler sitzen zu müssen. Alicia Heller, 15, wurde mit 5 Jahren als Pflegekind in der Familie Hofmann zugewiesen. Es sind noch 2 andere Kinder in dieser Familie, eine ältere Schwester, Lea, und ein kleiner Bruder, Luca. Sie ist schon seit 10 Jahren bei der Familie, aber trägt das mulmige Gefühl, immer noch nicht ganz dazu zu gehören. Es kommen ihr immer wieder die Gedanken, was ist, wenn ich etwas so Schlimmes mache, dass sie mich wegschicken? An ihrem 16. Geburtstag bekommt sie ein Geschenk. Es ist wie jedes Jahr, rechteckig und circa nur 2 Zentimeter dick. Sie denkt sich, es ist bestimmt ein Buch, wie jedes Jahr. Sie gibt sich sehr viel Mühe, das wunderschöne Geschenkpapier nicht zu reißen und öffnet es sehr vorsichtig. Als sie sieht, was drinnen ist, kann sie es kaum glauben. Es kommen ihr Tränen, Denn in einem schönen Bilderrahmen steht herzlich willkommen zur Familie und dann ihr Name. Aber nicht Alicia Heller, sondern Alicia Hofmann. In dem Moment holt der Papa die Adoptionspapiere hervor. In der einen Geschichte haben wir Ablehnung, weil die Klassenkameraden Leo nur als übergewichtig und unfähig sehen und lehnen ihn deshalb ab. In der zweiten wird Alicia zur Familie aufgenommen, nicht nur mit ihnen zu leben, sondern auch ihren Namen zu tragen. Sie wird angenommen. In den Versen, die wir heute gelesen haben, kommen diese beiden Reaktionen vor. Es findet Ablehnung statt und es findet Annahme statt. Die Ablehnung zeigt mehr über die aus, die ablehnen, als über den, der abgelehnt wird. Und die Annahme zeigt mehr über den aus, der annimmt, als über die, die angenommen werden. Das führt dazu, dass sich zwei Gruppen bilden. Unsere Verse beginnen damit, dass Jesus wiederum in ein Haus geht. Und mittlerweile ist Jesus sehr bekannt geworden und wiederum kommen so viele, dass Jesus und seine Jünger nicht mal essen können. Seine Familie, die nicht dabei ist, bekommen Wind davon und die wollen zu ihm hin. Und als sie kommen, steht in Vers 31, da standen sie draußen und riefen nach ihm. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen sind, sie sind auch nicht im Haus, als sie Jesus verleumden. Sie sind auch draußen. Jesus, der im Haus ist, blickt in Vers 34 um sich zu denen, die um ihn sitzen im Kreis. Also die, die mit ihm drinnen sind im Haus und sagt, das sind seine Mutter, Brüder und Schwestern. Es gibt also die, die draußen sind und es gibt die, die drinnen sind. Diese zwei Gruppen spiegeln die, welche Jesus ablehnen und die, welche Jesus annehmen. Daher lautet das Thema der Predigt heute, bist du drinnen oder draußen? Wir wollen uns zwei Punkte anschauen. Draußen siehst du Jesus, wie er dir passt. Drinnen sieht er dich, für wer du bist. Lass uns also diese zwei Gruppen uns heute anschauen. Und zuerst wollen wir uns die anschauen, die draußen sind. Markus hat sich die Verse 20 bis 35 sehr bewusst genauso angeordnet, wie er es hier tut. Es ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, den anderen hat es vielleicht einfach nur ein bisschen irritiert oder ihr habt euch kurz gewundert. Markus beginnt eine Erzählung von einer Begebenheit in den Versen 20 und 21. Und dann abrupt macht er eine Pause und erzählt und fängt an, ein anderes Ereignis zu erzählen. Die Verse 22 bis 30. Und dann in Vers 31 setzt er wieder fort mit der ersten Begebenheit, die er angefangen hatte zu erzählen. Diese Anordnung hilft uns zu sehen, worum es Markus in diesen Versen geht. Es ist wie ein Burger angeordnet. Brot, Fleisch, Brot. Für die Vegetarier unter uns, stellt euch einfach einen Veggie-Burger vor. Das in der Mitte, das Fleisch oder der Veggie-Patty, ist das Wichtige. Es verbindet beide Brotteile. Das Brot gehört zum Burger genauso hinzu wie das Fleisch. Das, was über der Mitte ausgesagt wird, wird auch über das Brot, über das Äußere ausgesagt. Nur in einer schwächeren Form. Darum wollen wir uns zuerst das Fleisch uns anschauen und dann kommen wir zum Brot. Also die Schriftgelehrten kommen von Jerusalem nach Kapernaum. Dass wir lesen, dass sie herabkommen, obwohl sie eigentlich von den Süden in den Norden gehen, bezieht sich darauf, dass Jerusalem ja auf einem Berg war. Und daher jeder, der zu Jerusalem hinging, musste hinaufgehen zu der Stadt Jerusalem. Und jeder, der von Jerusalem kam, musste zuerst mal hinabgehen. Indem der Markus aber hier schreibt, dass sie von Jerusalem herabkommen, schwingt auch schon eine gewisse herabwürdigende Haltung mit, die die Pharisäer hatten. Sie kommen von Jerusalem nach Kapernaum, um die Leute zu warnen vor dem, den manche für den Messias halten. Wenn er wirklich der Messias war, dann würde er doch eigentlich in Jerusalem sein wollen, sich im Tempel aufhalten, sich mit uns, die Schriftgelehrten und Pharisäer, sich austauschen und unterhalten. Das ist aber nicht alles, denn das letzte Mal, wo wir die Elite der Religiösen, von den Religiösen gehört haben, war in Kapitel 3, Vers 6. Und da sind sie ja alle zusammengekommen, sehr vermutlich in Jerusalem, und haben gemeinsam Rat gehalten, wie sie Jesus umbringen können. Es ist ein sehr ausgeklügelter Plan, den sie haben. Sie hatten ihn ja schon in Kapitel 2, Vers 7 in ihre Herzen der Lästerung angeschuldigt. Nun, mit der Intention, ihn umzubringen, wollen sie, dass die Volksmenge sieht, dass er lästert. Weil dann können sie ihm das auch offen anschuldigen und damit würde die Todesstrafe kommen. Und für den Weg, den sie sich entscheiden zu gehen, um das hervorzubringen, wollen sie schon in dem ganzen Prozess Jesus Schaden anrichten und beifügen. Und sie entscheiden sich für Rufmord. Man könnte sagen, sie begehen einen Doppelmord an der gleichen Person. Das, was sie sagen sie nämlich nicht direkt zu Jesus, sondern zu den Menschen, die sich versammeln, um Jesus zu sehen und auf Jesus zu hören. Sie sagen nicht, du hast Beelzebul oder durch den Fürst der Dämonen treibst du die Dämonen aus, sondern sie sagen, er, der da, zu dem ihr in Massen strömt, er hat den Beelzebul. Durch den Fürsten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Sie wollen Jesus vor den Menschen unglaubwürdig machen, seinen Ruf beschädigen, damit sie alle aufhören, ihm nachzufolgen. Denn das ist das, was sie mit Jesus verloren hatten. Ihr Ansehen, dass die Menschen zu ihnen blicken, zu ihnen kommen. Die Menschen sind nicht mehr zu ihnen gekommen, um von Dämonen, die besessen waren, um von Dämonen frei zu werden. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie hatten versucht, Dämonen auszutreiben, indem sie auf irgendwelche Engelmächte sich berufen haben, mit Weihrauch und verschiedene Rituale versucht haben, die Dämonen frei zu bekommen, weil sie in sich selbst nicht die Macht hatten. Aber Jesus, er treibt Dämonen aus, ohne sich auf irgendjemanden zu berufen. Und darum sagen die Schriftgelehrten, die nicht sehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und nun in ihre Augen als bloßer Mensch Dämonen austreibt, ohne sich auf irgendjemanden zu berufen, dass er das tut durch die Macht des Führers der Dämonen, des Fürsten der Dämonen. Und somit schuldigen sie Jesus an, selbst einen Dämon zu haben. Und dass alles, was er tut, innen durch die Kraft dieses Dämonens ausführt. Kennt ihr es, wenn ihr selbst oder jemand anders in einem hitzigen Streit, wenn sie merken, dass sie langsam keine Argumente haben, die irgendwie ziehen, etwas so Absurdes sagen, aber mit so viel Überzeugung und Emotion, dass es fast glaubwürdig klingt. Aber als Gegenüber denkt man einfach, hä? Das passt hier gar nicht. Und genau das machen die Schriftgelehrten hier. Ich weiß nicht, ob sie in ihrem Wahn und Eifer, Jesus umzubringen, einfach die Logik aus dem Fenster geworfen haben. Und so hart Jesus manchmal auch ist mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, es ist erstaunlich, was er hier macht. Er ruft sie zu sich. Wir könnten eventuell meinen, Jesus, du weißt doch, dass das, was sie sagen, gar nicht stimmt. Lass sie doch einfach reden. Aber Jesus, der gelehrt und gesagt hat, liebt eure Feinde, macht genau das. Auch wenn es nichts bringt, auch wenn es nichts an die Situation ändert, er liebt sie, dass es sie ruft, um sie zu warnen vor dem Weg, auf dem sie sich befinden. Aber es scheint auch ein bisschen Humor dabei zu sein. Könnt meinen, Jesus würde sagen, hey, ich weiß, ihr wollt mich umbringen, ich weiß, ihr wollt meinen Ruf beschädigen, aber schaut mal euren Ansatz an, der funktioniert gar nicht. Logisch geht er gar nicht auf. Ihr versucht mich quasi mit einem Gewehr umzubringen oder zu schießen, dessen Lauf einen 180-Grad-Bogen macht, und ihr euch selbst erschießt. Ich versuche, diese Situation mir vorzustellen, mit welcher Ruhe Jesus ihnen antwortet. und aufzeigt, wie absurd ihre Aussage ist, aber dann deutlich erklärt, wer es eigentlich macht und sie dann warnt, was passiert, wenn sie bei ihrer Version der Erklärung bleiben. Er sagt nämlich in den Versen 23 bis 25, dass ein geteiltes Reich nicht bestehen kann. Also wenn der Satan gegen sich selbst kämpft, wird dieses Reich nicht bestehen. Stellt euch vor, das ist so wie wenn in der deutschen Fußballmannschaft, jetzt bei der WM, die Hälfte der Spieler plötzlich anfangen, gegen ihre eigene Mannschaft zu spielen. Da werden sie definitiv nicht weiter als die Gruppenphase kommen. Ein Reich, das geteilt ist und sich gegenseitig irgendwie versucht, Schaden anzurichten, kann nicht weit kommen, kann nicht bestehen. Also er sagt, er zeigt ihnen auf, dass ihre Logik gar nicht Sinn ergibt. Aber dann erklärt er, wie er es tatsächlich macht, diese Dämonen auszutreiben. Und da erzählt er diese Geschichte von einem starken Mann, die Verse 26 bis 27. Er sagt da, dass zuerst, wenn man ein Haus rauben will, der starke Mann zuerst gebunden werden muss, damit man dann ein Haus ausrauben kann. Sonst wehrt sich ja der starke Mann und hält einem auf, sein Haus auszurauben. Und dann warnt er ihnen, was passieren würde, wenn sie dabei bleiben. Mit ihrer Meinung, dass sie sagen, Jesus habe einen Dämon. Die Verse 28 bis 30. Weil er sagt, das, was ihr macht, ihr lästert gegen den Heiligen Geist. Weil sie nämlich gesagt hatten, wie in Vers 30 steht, er hat einen unreinen Geist. Also was sie machen, ist, dass sie das Wirken des reinen, heiligen, vollkommenen Geistes, die dritte Person der Dreieinigkeit, als einen unreinen Geist beschreiben. Also tun sie eigentlich lästern und nicht Jesus. Aber bei lästern tut der Mensch entweder sich selbst zur gleichen Ebene wie Gott setzen oder er tut Gott hinunterbringen auf unsere Stufe. Aber die Schriftgelehrten, sie machen es noch schlimmer. Sie bringen Gott nicht nur auf die Ebene von Menschen, sondern von Dämonen. Aber wie ist diese Warnung zu verstehen, dass es keine Vergebung gibt in Ewigkeit? Jesus will deutlich machen, dass wenn jemand sündigt, dann kann er vergeben werden. Aber wenn jemand das Mittel und den Weg zur Sündenvergebung ablehnt, dann folgt es einfach logisch, dass keine Sündenvergebung stattfinden kann. Der Heilige Geist ist die Person der Dreieinigkeit, die das rettende Werk Jesu Christi an unsere Herzen, an unserem ganzen Menschen anwendet. Er überführt uns unsere Sünden, er vereint uns mit Christus und er nimmt Wohnung auf in uns. Aber wenn der Heilige Geist abgelehnt wird, dann wie soll das Werk Jesu Christi angewendet werden an diese Person, die Jesus ablehnt? Sie lehnen nicht nur Jesus ab, aber befinden sich auf einem Weg, wo für sie keine Vergebung geschehen kann. Es ist dieses verhärtete Ablehnen, das die Sünde der Lästerung gegen den Heiligen Geist ausmacht. Es gibt viele Christen, die befürchten, diese Sünde zu tun oder getan zu haben. Aber wenn du gerade dieses befürchtest, dann zeugt es eher vom Gegenteil. Weil da schon ein Sündenerkenntnis da ist. Also es wird mit diesem Einschub, mit dem Fleischteil dieses Bürgers und die Begebenheit, die Markus erzählt, deutlich, dass die Schriftgelehrten Jesus ablehnen und das Wirken des Heiligen Geistes gar nicht anerkennen. Aber wie sieht es mit dem Brot aus? Wie sieht es mit der Familie aus? Einige würden jetzt vielleicht denken, die Familie tut doch Jesus gar nicht ablehnen. Sie wollen doch ihn schützen. Sie sind doch auf sein Wohl bedacht. Sie hören, dass er schon wieder mal in ein Haus ist, wo er sich vielleicht zurückziehen wollte mit seinen Jüngern, um sich zu holen, um etwas zu essen, aber das nicht kann, weil wieder eine Volksmenge ihn bedrängt und belästigt. Sie wollen ihn rausholen aus dieser Situation und ihn nach Hause bringen, damit er sich ausruhen kann und etwas isst und zur Kraft kommt. Aber schaut doch nochmal hin was sie über ihn sagen. Sie sagen, er ist außer sich. Mit anderen Worten, er ist verrückt. Es könnten viele Motive geben, die die Familie dazu bewegt haben, dies über Jesus zu sagen. Wir wissen, dass Teil seiner Familienangehörigen erst nach seinem toten Auferstehen zum Glauben gekommen sind. Jakobus und Judas, die dann auch einen Brief geschrieben haben, die wir im Neuen Testament haben. Es könnte also sein, dass sie gehört haben, was über Jesus gesagt wird. Sehr wahrscheinlich haben die Schriftgelehrten nicht erst in Kapernaum angefangen, Jesus zu verleumden, sondern auf ihren ganzen Weg von Jerusalem nach Kapernaum. Und da liegt Nazareth nicht weit weg vom Weg. Und nun, wo seine Familie hört, was über ihn gesagt wird, wollen sie vielleicht eine andere Erklärung geben, die eher von den Menschen angenommen wird. Es könnte aber auch sein, dass sie sich fürchten, dass, wenn sie mit Jesus identifiziert werden, sie ihr Ansehen verlieren würden. Dass sie vielleicht sogar aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Und wollen daher Jesus abhalten, weiterzumachen. Aber im Grund, was sie mit dieser Aussage taten, war es, Jesus abzulehnen. Für wer er ist. Sie haben auch nicht gesehen, wie die Schriftgelehrten, dass er der Sohn Gottes ist, dass er die Macht hat, Dämonen auszutreiben und mit der Kraft des Geistes ausgerüstet ist für seinen Dienst. Sie sahen nicht, dass Jesus eine andere Speise hatte, wie es seinen Jüngern im Johannesevangelium sagt, als sie ihm Essen anbieten. Nein, sie wollten nicht, dass ihr Jesus als solcher gesehen wird, der eventuell ein Dämon hat. Sie wollten, dass ihr Jesus vernünftig ist, reinpasst, nicht für Reibung und Aufruhr sorgt bei der religiösen Elite. Auch wenn sie hier Jesus ablehnen, wie die Schriftgelehrten, habe ich ja vorhin gesagt, dass es beim Brot schwächer ist als beim Fleisch. Und daher, durch die Bekehrung seiner Brüder später, sehen wir, dass auch wenn zuerst Ablehnung kommt, kann noch Annahme folgen. Es ist verhärtete Ablehnung, die nicht vergeben werden kann. Bei beiden Gruppen, sowohl der Familie als auch die Schriftgelehrten, ihr Problem lag darin, dass sie Jesus nicht gesehen haben, für wer er ist. Und das ist ja die große Frage, die das Markus-Evangelium auf sich stellt. Wer ist dieser Jesus? Und sie haben das Wirken des Heiligen Geistes nicht anerkannt. Diese Verse, die wir heute gelesen haben, folgen der Wählung der 12 Apostel. Mit dieser Wählung von 12 Männern wird eine Verbindung zu den 12 Stämmen Israels gemacht. Jesus macht hier was Neues. Aber die Verbindung zum Volk Israel bleibt, da alle 12 Aposteln Juden sind. Aber warum ist das wichtig für das, was wir bisher jetzt gesehen haben? In Gottes Volk gab es immer die, welche zum äußeren, sichtbaren Volk gehörten und die, welche zum unsichtbaren, inneren Volk gehörten. Die Ablehnung von den Nationen, die nicht zum sichtbaren Volk gehörten, ist zu erwarten. Viele der anderen Völker damals hatten viel prachtvollere Tempel, viele erstaunliche Zeremonien. Für die war Israel, die keine Götzenbilder hatte, keine Statue ihres Gottes, etwas Laues, gar nicht ergreifend. Und darum haben sie es auch schnell verworfen und abgelehnt. Und so ist es auch heute. Wenn nicht Christen Jesus ablehnen, dann sollte es uns nicht überraschen. Das ist zu erwarten. Andererseits, die Ablehnung, die von der Familie kam, ist überraschend. Und so ist es auch mit denen, die zu dem sichtbaren Volk gehören. Sie sind eigentlich so nah dran, aber lehnen Jesus dennoch ab, weil er nicht ihren Vorstellungen entspricht. Das ist umso trauriger für die, welche in der Gemeinde aufwachsen und so viel hören und Gottes Segen erfahren, in christlichen Elternhäusern erzogen werden und dennoch Jesus ablehnen. Die Ablehnung kommt dann, wenn Jesus nicht ganz so passt. Oft, weil sie dann Angst haben, bei ihren Freunden in der Schule, an der Uni oder im Arbeitsumfeld ihr Ansehen zu verlieren. Weil es ihnen was kosten würde, wenn sie sich zu Jesus halten. Vielleicht ausgeschlossen zu werden. Die Ablehnung kann kommen, wenn man merkt, dass Freunde nicht mehr zu einem stehen oder es auf der Karriereleiter nicht mehr weitergeht oder der nächste Spaß dann ausbleibt, weil die Werte, die man hat, weil man Jesus folgt, zu krass sind, als lieblos bezeichnet werden oder als zu eng und spaßverderbend abgestempelt werden. Die Personen, die ablehnen, ist die eine Seite. Die andere Seite, die uns Markus hier auch deutlich machen will, ist die Person, die abgelehnt wird. Wir dürfen nicht vergessen, Markus will Jesus Christus als den König und den Knechten uns darstellen. Der Knecht, der für uns leidet. Und Jesus erfährt hier hautnah, was es bedeutet, abgelehnt zu werden. Es muss sein Herz zerrissen haben, seine Mutter und seine Brüder draußen stehen zu lassen und zu spüren, dass sie ihn nicht wollen, für wer er ist. Es gibt bestimmte Momente im Leben, wo jeder sich abgelehnt gefühlt hat oder sich vielleicht noch fühlen wird. Jesus zeigt hier, ja, von dem Feind ist es vielleicht zu erwarten, dass man abgelehnt wird, aber von den eigenen abgelehnt zu werden, ist schwer. Beides ist Leiden. Von den Feinden ist es die Verleumdung und die Lästerung, die man dadurch ertragen muss. Von der Familie ist es die Distanzierung. Und Gemeinde Jesu Christi, als seine Nachfolger erwartet uns nichts Geringeres, als was Jesus auch erfahren hatte. Es mag uns die Ablehnung der eigenen Familie überraschen und schockieren. Es mag uns die Antwort, die Jesus seiner Familie gibt, auch überraschen und schockieren. Aber wisst ihr, was uns wirklich überraschen und schockieren sollte? Dass Jesus sündige Menschen zu seiner wahren Familie zählt. Das bringt uns zum zweiten Punkt der Predigt. Drinnen sieht er dich für wer du bist. Die Worte, die Jesus in den Versen 34 und 35 spricht, während er seine Hände über die, die um ihn herum saßen, bewegt, um zu zeigen, über wen er diese Worte spricht, sind sonst sehr erstaunlich. Siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Jeder, der drinnen saß und diese Worte hörte, musste mit Bewunderung erfüllt gewesen sein. Ich darf Jesu Bruder sein? Und doch birgt sich in diesen Worten eine Gefahr, in die wir allzu schnell tappen können. Jesus sagt nämlich, denn wer irgend den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wer irgend den Willen Gottes tut. Wie schnell wird das bei uns zur Bedingung, dass wir zur Familie Gottes zugehörig sein dürfen? Wie schnell denken wir von uns selbst? Oh, ich bin dabei, weil ich dies oder jenes mache. Und dann reden vielleicht über andere, hast du gehört, was der oder die gemacht haben? Das kann doch kein Christ tun. Es muss nicht mal so deutlich zum Vorschein kommen. Es kann auf eine viel subtilere Form in unserem Leben auftreten. Wir beginnen unsere Beziehung zu Jesus anhand von unserem Zustand zu messen. Es schleicht sich langsam ein, dass wir uns selber den Druck machen, bestimmte Sachen zu erreichen, um geistlich voranzukommen. Und wehe, wir schaffen nicht, diese eine Sünde in unserem Leben zu überwinden, darüber den Sieg zu bekommen. Dann fangen wir an zu zweifeln, ob wir überhaupt errettet sind. Oder wir blicken dann auf andere und vergleichen uns, machen sie vielleicht schlecht, damit wir uns besser fühlen. Und es gibt zwei Dinge, die wir vergessen, die wir hier in den Versen sehen, die uns davor bewahren sollen, in diese Gefahr zu tappen. Das erste ist der direkte Vergleich zwischen die, die den Willen Gottes tun, und die, die ihn nicht tun. Und dadurch sehen wir, was es bedeutet, den Willen Gottes zu tun. Und zwar ist der Vergleich zwischen denen, die drinnen sind, und die, die draußen sind. Die, die draußen sind, wie wir gesehen haben, lehnen Jesus ab. Die, die drinnen sind, nehmen ihn an. Sie glauben ihm, sie folgen ihm, sie erkennen, auch wenn nur ganz schwach, dass er der Messias ist. Die, die drinnen waren, hörten die Worte Jesu und taten Buße und glaubten, weil das der Wille Gottes ist. Das ist, was Gott will. Und so sind auch so viele Verse zu verstehen, wie zum Beispiel in Titus 2,11, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Oder, dass Gott kein Wohlgefallen hat an den Tod der Gottlosen. Gott will, dass Menschen Buße tun und an Jesus Christus glauben. Also indem die Menschen in das Haus kommen und sich zu Jesu Füße setzen, drücken sie aus, dass sie ihn annehmen. Und darum kann er auf sie zeigen und sagen, das ist meine Familie. Die, die draußen waren, sie taten nicht den Willen Gottes. Sie glaubten nicht. Nein, noch schlimmer, sie wollten Jesus hindern, den Willen Gottes zu tun. Und somit haben sie umso weniger den Willen Gottes getan. Sie handelten gegen den Willen Gottes. Aber dass er die, die drinnen waren, als seine Familie bezeichnen kann, ist aufgrund der zweiten Sache, die wir nicht übersehen sollen. Und zwar, was Jesus den Schriftgelehrten schon gesagt hatte, als er ihnen erklärte, wie er die Dämonen austreibt. Er hatte nämlich gesagt, um das Haus des starken Mannes zu rauben, muss zuerst der starke Mann gebunden werden. Das steht in direktem Zusammenhang mit den Dämonen, die Behauptung, dass Jesus mit dem Fürst der Dämonen all das tat. Markus schreibt in Vers 23, und er rief sie herzu und sprach in Gleichnissen. Also ist die Geschichte von dem Binden des starken Mannes ein Gleichnis. Was Jesus in erster Linie sagen will, ist, damit ich diese Menschen befreien kann von den Dämonen, was im Gleichnis also das Rauben des Hauses des starken Mannes bezeichnet wird, muss zuerst der starke Mann gebunden werden. Also muss zuerst der Fürst der Dämonen, Satan, gebunden werden. Mit der Geburt und dem Leben Jesu wurde quasi das Binden von Satan initiiert. Mit seinem Tod hat er ihn vollkommen gebunden. Wir haben nur eine andere Stelle im Neuen Testament, wo von Binden Satans die Rede ist. Das ist in Offenbarung 20, was wir in der Schriftlesung heute gehört haben. Und da lesen wir, dass der Satan gebunden wird zu einem bestimmten Zweck. Welchem Zweck? Damit er nicht mehr die Nationen verführe. Vor Jesu gekommen war der Weg zur Rettung sehr stark eingeschränkt, vor allem geografisch, zum Volk Israel. Also jeder, der irgendwie den wahren Gott kennenlernen wollte, musste nach Israel reisen. Oder, das war sehr unwahrscheinlich, wie die Geschichte von Philippus und der Eunuchen uns zeigt, mussten sie irgendwie eine Schriftrolle kaufen, um darin zu lesen und zu erfahren, wer dieser wahre Gott ist. Das Volk Israel diente als ein kommt und seht und glaubt Phase in der Heilsgeschichte. Es war sehr eingeschränkt. Und somit hatte der Satan sehr viel Macht und hatte die anderen Völker verführt. Jetzt mit Jesu kommen und seinem Tod und Auferstehen fängt das Evangelium Feuer und das Licht wird zu allen Enden der Erde hinausgetragen und es bekehren sich Menschen überall. Der Feind kann die Menschen nicht so verführen, wie er es zuvor konnte. Und das sehen wir schon zur Zeit von Jesu. Es sind nicht nur viele Israeliten, die Buße tun und glauben. Es sind sogar Leute von anderen Nationen. Im Johannesevangelium hören wir, wie Griechen kommen, die auch vielleicht schon öfters nach Israel gekommen sind, aber dann Jesus und seine Herrlichkeit sehen wollen. Also der Grund, warum es so überraschend ist, dass Jesus sündige Menschen zu seiner Familie zählt, ist, weil er der Stärkere, wie Johannes der Täufer ihn beschreibt, den Starken gebunden hat und sein Haus ausraubt. Jeder, der zur Familie Jesu Christi gehört, jeder, der drinnen ist, der ist jemand, der aus dem Reich der Finsternis herausgenommen wurde und in das Reich des Sohnes der Liebe versetzt wurde. Er, der Heilige, der Sohn Gottes, nimmt uns auf in seiner Familie. Nicht, weil wir etwas tun, nicht, weil wir den Willen Gottes tun, sind wir Teil der Familie Gottes, sondern weil er befreit. Er ist der Grund, warum wir zur Familie dazugehören dürfen. Und darum tun wir den Willen Gottes. Weil wir befreit sind, den Willen Gottes zu tun und nicht mehr unter der Knechtschaft der Sünde und dem Teufel sind. Bist du drinnen oder draußen? Drinnen sieht dich Christus für wer du bist. Seine Familie, weil er dich erkauft hat, befreit hat, weil der Heilige Geist dich mit ihm vereint hat und deine Identität in Jesus Christus ist. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Wenn du drinnen bist, bist du drinnen, weil Jesus dich zur Familie zählt. Du darfst nun seinen Namen tragen. Amen.